Es braucht positive Bilder. Wenn wir alle von einer Dystopie reden, kriegen wir eine Dystopie.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership von Gesundheit und Sozialem. Heute mit Olaf Seelbach zum Thema, du hast eine Stiftung gegründet, ja. Stiftung Zukunft Altenpflege, Impulse und Förderung für die Pflege. Das wirft natürlich Fragen auf, denen wir uns nachher nochmal etwas näher widmen wollen. Jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Olaf.
Lieber Thomas, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier bin.
Schön, dass du vorbeikommst im Podcast-Studio. Sitte und Brauch des Podcasts ist es eigentlich, dass sich die Personen jeweils selber nochmal vorstellen, weil die habe ich ein bisschen überlegt, ob das wirklich notwendig ist, ja, weil sich kennt man ja eigentlich. Aber wir brechen nicht mit der Tradition. Insofern die Einladung an dich. Wer ist eigentlich Olaf Seelbach?
Wer ist Olaf Seelbach? Ich kann mich ja kurz fassen, soweit das möglich ist. Ich spreche mal von mehreren Hüten. 30 Jahre Pflege in eigentlich vielen, vielen Positionen. Mal an BWLer von der Ausbildung, mal angefangen als Controller für einen großen Träger, viele Jahre selbstständig, lange Jahre das Thema Belegungsmanagement. Die Älteren unter uns erinnern sich, als wir Klienten suchten und nicht Mitarbeitende. Das lange besetzt. Daraus ist die erste Schiene, die ich heute gemacht habe, entstanden, nämlich Kunden- und Mitarbeiterbefragung. Das machen wir in Berlin, aus Berlin mit einem Berliner Büro in recht großem Stil. Dann bin ich Mitgesellschafter von einer Pflegegruppe mit 6 vollstationären Einrichtungen, der Pflegeschule und einem Eltern-Kind-Therapiezentrum. Ich bin relativ aktiv, was Startup-Investitionen angeht und die Startup-Szene. Und last but not least, ja, ich habe eine Stiftung gegründet letztes Jahr.
Sehr schön, dann vielen Dank für den schwungvollen Start. Ich würde die letzte Aussage mal direkt ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen. Das ist ja doch einigermaßen ungewöhnlich. Wieso gründet denn Olaf Seelbach mit der Vita eine Stiftung?
Warum gründet man eine Stiftung? Da muss ich ein bisschen familiär ausholen. Mein Vater hat 84 sich selbst, also hat schon als Architekt in der Pflege gearbeitet, hat Pflegeheime gebaut und hat sich 84 als Träger selbstständig gemacht. Und nicht unerfolgreich, um das vorsichtig zu sagen. Das gab die Möglichkeit, so etwas zu tun. Mein Vater ist 2000 ausgestiegen, 2012 verstorben. Und spätestens da war mir klar, da muss man was mitmachen. Und also soziales Engagement habe ich auch von zu Hause mitbekommen. Und es war irgendwie klar, dass man irgendetwas, wenn man die Möglichkeit hat, tun muss. Dann habe ich lange rumüberlegt, ich lebe mitten in Kreuzberg, da sieht man durchaus auch ein paar gesellschaftliche Probleme. Hab mir durchaus überlegt, ob man da was tut, aber irgendwie nie so richtig den Draht bekommen. Und irgendwann kamen dann halt doch die Erkenntnisse, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nach 30 Jahren Pflege weiß man wahrscheinlich doch ein bisschen, was man da tut und kann das einschätzen, hat dort gute Netzwerke. Und das hat sozusagen die Idee reifen lassen. Also Thomas Altheimer, ein guter Freund von mir und Geschäftspartner und stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats, hat mich daran erinnert, dass ich schon vor 15 Jahren schon mal von dieser Idee erzählt habe. Also das ist schon wirklich eine alte Idee. Und die Initialzündung sozusagen, warum haben wir es dann gemacht, ist Sarina Strumpen, die Geschäftsführerin der Stiftung. Die kenne ich auch schon seit vielen Jahren aus der Startup-Szene. Und wir haben uns dort kennengelernt, schätzen gelernt und immer mal wieder geredet und immer wieder getroffen. Und irgendwann habe ich eben mal von diesem Gedanken erzählt. Und dann merkte ich, dass jemand da sehr leuchtende Augen bekam. Und jetzt muss ich ja, wenn man eine Stiftung gründet, die Zukunft Altenpflege heißt, sollte man ja in die Zukunft gucken. Ich werde dieses Jahr 60. Das kann man jetzt vielleicht nicht als wahnsinnig zukunftsträchtig bezeichnen. Also es braucht doch einfach einen jüngeren Geist und einen jüngeren Menschen, der mit anderen Netzwerken da dran geht. Da habe ich mit Sarina einen perfekte Sparringspartnerin gefunden für dieses Thema. Und dann, als dann klar war, sie kann sich vorstellen, da die Geschäftsführung zu übernehmen, sind wir dann ins Doing gegangen und haben dann angefangen, wie gründet man eine Stiftung, wie funktioniert sowas, wie macht man das eigentlich? Und das war so ein Prozess, der sich über 2025 hingezogen hat, bis dann zur Stiftungsgründung, also eingetragen, eine Stiftung wird anerkannt, die wird nicht gegründet, die wird anerkannt und sie ist anerkannt worden am 15. September letzten Jahres.
Okay. Das heißt, die Idee, aus welchem Jahr stammte die? Also die letzte Idee, du hattest ja schon vorhin berichtet, dass du schon bei einigen Jahren dich damit trägst, mit den Gedanken.
Also ich kann es nicht genau beziffern. Das ist einfach ein Prozess. Irgendwann war es klar. Also die Idee, was zu tun, ist uralt. In der Altenpflege was zu tun, ist bestimmt zig Jahre alt. Und die konkrete Idee ist dann jetzt 1,5 Jahre alt, würde ich sagen. Also wo es dann wirklich um die Gründung ging, wo man es jetzt ganz konkret werden ließ.
Okay. Wie kam es denn zu den Namen?
Stiftung Zukunft Altenpflege. schöne Diskussion. Und wenn man den Claim, den muss man ja zugehen, Perspektiven für die Langzeitpflege schaffen, was hier im Logo mit drin ist, da merkt man schon, es gibt Altenpflege, Langzeitpflege. Altenpflege ist eigentlich ein Begriff, den man nicht mehr benutzen sollte. Aber, aber Marketing, Altenpflege versteht jeder. Yes. Langzeitpflege ist ein Terminus, der wahrscheinlich eher nicht in der Fachwelt natürlich verstanden wird, aber in der allgemeinen Bevölkerung, wenn ich den mit Langzeitpflege komme, kann durchaus sein, dass das viele nicht verstehen. Und deshalb haben wir uns am Ende entschieden, einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, plakativen Namen zu nehmen. Auch das Wort Zukunft. Danach ist uns durchaus aufgefallen, dass das Wort Zukunft an nicht wenigen Stellen vorkommt. Das ist uns klar. Aber so ist es nun mal. Aber es bezeichnet eben das, worum es geht. Stiftung Zukunft Altenpflege. Wir wollen die Altenpflege zukunftssicher machen. Und deshalb sind wir eben zu diesem Ding, haben dann aber, wie gesagt, den Claim dazugestellt. Und das Jahr 2040 dazugestellt, um das zu konkretisieren. Aber so ist der Name entstanden.
Ja, ne? Zukunft ist ein gutes Stichwort. Das war seinerzeit auch Bestandteil der Nomenklaturdiskussion bezüglich dieses Podcastes. Ja, nämlich kommt auch Menschen die Zukunft gestalten, Leadership. Insofern rettest du da bei mir offene Türen ein. Die Frage ist aber, wieso braucht es denn diese Stiftung Zukunft Altenpflege? Also was war der Kern vom Kern deiner Motivation, jetzt zu sagen, nach all den Überlegungen, jetzt ist die Zeit reif, jetzt mache ich's?
Also ob es die Stiftung braucht, wird sich herausstellen. Ich finde es jetzt sehr vermessen, wenn ich sagen würde, es braucht sie. Wir sind ich habe das schon mit Sinn gemacht, keine Sorge. Warum braucht es eine Stiftung? Es braucht zivilgesellschaftliches Engagement. Wir hoffen, dass wir mit unserer Position, die wir einnehmen in der Branche, wir sind unabhängig. Kein Unternehmen ist hinter dieser Stiftung, das durch die Stiftung Renommee gewinnen würde. Hinter der Stiftung steckt keine politische Sache. Wir sind kein Verband, der also Verbandsvertreterinnen und Vertreter müssen, das ist ihr Job, Lobbyarbeit für ihre Ideen, für ihre Organisationen machen. Wir können vielleicht Dinge zusammenführen und wir können Dinge fördern. Also unsere Idee ist ja so ein bisschen, also wenn man das so plakativ macht, was will die Stiftung? Sie will Menschen und Ideen fördern, die Lust haben, den notwendigen Wandel, den die Langzeitpflege machen muss, zu begleiten und zu gestalten. Und diese Leute, die wollen wir fördern. Und da gibt es verschiedene Ideen oder wir haben verschiedene Ideen, was man da machen kann, kommen wir bestimmt noch zu. Und deshalb braucht es eine Stiftung, weil sie eben Verschiedenes kann. Sie kann bestimmte Leute fördern, sie kann bestimmte Ideen nach vorne bringen und sie kann Diskussionen vielleicht fördern. Können wir gleich nochmal so hier von den drei Stiftungszwecken oder von den drei Programmschienen, das ist ja so ein bisschen noch satzungsgemäß, muss man das ja aufrollen. Ja. Das ist die Idee.
Ja, gute Idee, euer Ehr. Ja, dann gehen wir direkt sozusagen da mal rein. Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage. Ja, also Zukunft Altenpflege, ja, ist ja sozusagen so breit, dass da theoretisch ziemlich viel drunter zu packen wäre. Was ist denn so euer Kern vom Kern oder wo liegt quasi so der Stiftungszweck? Welche Themen habt ihr euch besonders in den Fokus genommen?
Also wir haben drei Programmschienen, an denen kann man das am besten machen. Und ich nehme noch mal einmal erlaube mir mal kurz vorher nochmal die 2040 zu erwähnen. Wir haben uns ja sehr stark auf die Fahne geschrieben. Also wie gesagt, Claim-Perspektiven für die Langzeitpflege entwickeln. Wir haben eine Verbrauchsstiftung gegründet, keine Ewigkeitsstiftung.
Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen für alle Menschen, die vielleicht mit Stiftungen noch nicht vertraut sind. A, warum? Ja, und B, was ist eine Verbrauchsstiftung?
Also Stiftung kennt man eigentlich als Ewigkeitsstiftung. Die meisten Stiftungen aus der Historie sind Ewigkeitsstiftungen. Das heißt, wir haben Stiftungskapital. Und das Stiftungsgesetz ist im BGB relativ einfach geklärt, das Grundkapital ist zu erhalten. Heißt auf Deutsch, ich kann aus den Erträgen wirtschaften. Wir planen pro Jahr ungefähr 100.000 Euro auszuschütten, jetzt zu Beginn. Wenn man sich also vorstellt, wie viel Kapital, das könnte man jetzt rechnen, wie viel Kapital man einlegen muss, um 100.000 Euro jährlich zu haben, plus daraus die Stiftungsverwaltungskosten on top zu bezahlen. Das Geld habe ich nicht, ganz einfach. Und ich hätte es auch sonst nicht gemacht. Und dann gibt es eben seit einiger Zeit die Möglichkeit der Verbrauchsstiftung und die ist anders aufgelegt. Die Verbrauchsstiftung kann alles, was sie an Stiftungskapital hat, für den Stiftungszweck verwenden und kann es komplett ausgeben. Und das erschien uns am Ende sinnvoller. Es gibt dann noch die Hybridstiftung. Auch hier hatten wir Überlegungen, ob man eine hybride Stiftung, die also ein gewisses Ewigkeitskapital hat. Aber am Ende, wenn man sich dann damit beschäftigt, ich will jetzt niemand langweilen, aber am Ende muss man die Abgabenordnung lesen und viele Ewigkeitsstiftungen sind auch gegründet, weil man wenn man ins Grundkapital spendet, deutlich mehr steuerlich geltend machen kann, als wenn man es in normal spendet. Also bei uns spendet, gelten die ganz normalen Regeln, die für jede Spende gelten oder für jede gemeinnützige Organisation. und dementsprechend. Aber wir haben uns entschlossen, Verbrauch, damit können wir alles, was wir einnehmen oder alles, was wir haben, können wir für den Stiftungszweck ausgeben.
Okay, und diese Verbrauchsstiftung, bevor wir gleich zu den Programmen kommen, die habe ich nicht vergessen, die habt ihr jetzt oder du für 2040 vom Zeithorizont.
Genau.
Ist das deine Lieblingszahlenkombination oder wie kamst du dem Jahr?
Ist die PIN-Nummer für alle meine Konten, logischerweise.
Gut, das wäre ja unter Bild ausgelaufen.
Natürlich. Deshalb tue ich das ja. Nein. Also die Idee ist, also zwei Dinge, zwei Überlegungen dazu. Erstens, mal aus der Stiftungsgründung heraus, wenn man eine Verbrauchsstiftung gründet, muss man ein Enddatum angeben. Und da schien uns ein Zeitraum von 15 Jahren, schien uns relativ sinnhaft zu sein, weil sie A, eine Perspektive bietet und jetzt nicht kurzfristige Schnellschüsse erfordert, aber eben auch nicht in die Ewigkeit geht. Und das Jahr 2040 fanden wir deshalb interessant. Es ist relativ plastisch, ich mach's mal einfach drastisch, da werden die Babyboomer pflegebedürftig. Also das ist jetzt natürlich statistisch nicht korrekt und natürlich nicht alle und wie das gehört, aber am Ende, die jetzt in Rente gehen, werden dann in die Kohorten kommen, wo das Pflegebedürftigkeitsrisiko so hoch ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass dann, und wir werden, ich meine, wenn man sich mit Demografie beschäftigt, weiß man A, wie die Zahlen der Hochaltrigen steigen und B, weiß man, wie viel Erwerbstätige wir verlieren. Also werden wir in 15 Jahren mit deutlich weniger Fachpersonal deutlich mehr Pflegebedürftige zu versorgen haben. Und wenn man möchte, dass das dann immer noch würdevoll ist, wird man einiges ändern müssen. Und deshalb diese sehr starke Fokussierung auf dieses Jahr 2040.
Nachvollziehbar. Fokussierung, das ist ein fantastischer Punkt. Worauf fokussiert sich denn diese Stiftung bis zum Jahr 2040 als Verbrauchsstiftung?
Genau, jetzt beantworte ich die Frage, die du mir vorhin gestellt hast. Sehr gerne. Also, sie fokussiert, also am Ende, wenn man eine Stiftung macht, sie ist klassisch aufgestellt mit Förderprogrammen und Programmschienen. Und wir haben uns drei Programmschienen vorgenommen. Das sind die Programmschienen Projekte entwickeln, die zweite ist Menschen fördern und die dritte ist Austausch ermöglichen. Und unter diesen Programmschienen gibt es dann wiederum einzelne Programme. Und wir sind gestartet im Januar mit zwei Projekten, ein operativ förderndes und ein Informationsprojekt. Also das erste, was wir gemacht haben im Januar, da haben wir ausgeschrieben die sogenannten Förderprojekte. Das heißt, man kann sich bei uns bewerben für 3.000 Euro. Also wenn jemand eine gute Idee hat, eine Wissenschaftlerin, die im Rahmen ihrer Masterthesis zum Beispiel etwas Kapital braucht für ein bestimmtes Forschungsvorhaben, eine Organisation, die eine gute Idee, ein Pflegeteam, was eine gute Idee hat, dann kann man was bei uns sozusagen sich bewerben. Wir haben eine Jury und die wirbt das aus. Und das Schöne ist, nicht, dass kurz Erfolg, ein bisschen Erfolg einwerfen darf. Wir haben, glaube ich, jetzt knapp 30 Bewerbungen und die ersten 4 Förderpartnerschaften sind auch ausgesucht. Also die ersten 3 sind veröffentlicht bei uns auf der Homepage schon, das vierte kommt jetzt. Und wir haben einen kontinuierlichen Zufluss von diesen Anträgen und das freut uns sehr. Das zweite ist, hatte ich gesagt, wo wir mit geschieden sind, das Austausch ermöglichen, also auf der dritten Programmschiene, wo wir einfach Brücken bauen wollen, wo wir Austausch ermöglichen wollen. Wir haben angefangen, bei uns auf die Homepage alle Positionspapiere, die es zur Langzeitpflege gibt, zusammenzutragen. Also wir als Stiftung ist jetzt nicht unsere Vorstellung, dass wir sagen, so soll es sein, sondern wir wollen die Diskussion fördern über das, wie es sein soll. Und dementsprechend haben wir mal alles zusammengetragen. Und das hat viel interessiert, stellen wir fest, weil man sich hier einfach mal informieren kann, was gibt's denn so an Ideen? Und da gibt's 39 an der Zahl. Das ist ganz interessant, was es gibt. Also damit haben wir angefangen. Und jetzt gibt's seit neuestem haben wir noch 2 weitere Programme. Das ist A, fangen wir mal beim Austausch an. Wir haben am 22. Juni unsere erste eigene Veranstaltung. Das ist ein Forum, wo wir unsere Zukunftsthemen zur Diskussion stellen in 2 Panels. Und auch da große Resonanz. Wir haben jetzt schon über 70 Anmeldungen. Für die erste Veranstaltung sind wir ganz stolz. Sowohl auf die Menschen, die wir dort zusammenholen konnten, auch die sich jetzt anmelden. Also wir sind gespannt und freuen uns auf diesen Austausch. Und wir haben seit 3 Wochen draußen, in dem Thema Menschen fördern in der Programmschiene, haben wir unsere Akademie 2040 ausgeschrieben, wo wir ein Leadership-Programm aufsetzen für junge Führungskräfte in der Pflege.
Das ist natürlich jetzt wieder eins meiner Herzensthemen, Leadership und Leadership-Programm. Da will ich nochmal so ein bisschen auf deine, wie soll ich sagen, Sozialisation dergleichen zurückkommen. Das ist ja doch sehr beeindruckend, wie ich finde, ja, dass du quasi Zukunft gestaltet hast, indem du eine Stiftung zum Thema Zukunft gründest, ja, Zukunft alter Pflege. Was hat dich denn persönlich im Leadership geprägt? Wie bist du also zu so einer Person geworden, die dann auch, wie soll ich sagen, den Mut hat und die Initiative ergreift, zu sagen, hurra, hier gestalten wir Zukunft?
Vielleicht wahrscheinlich, ich will nicht sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber vielleicht erstmal familiär. Meine Mutter hatte immer einen eigenen Laden, mein Vater hat sich selbstständig gemacht in der Pflege. Also ich bin durchaus im Unternehmerhaushalt aufgewachsen, also wo es klar war, dass man irgendwie gestalten will. Eine Initialzündung war vielleicht 2001, als ich nach Berlin gegangen bin und der Contec-Partner war, wir erinnern uns, ein gemeinsames Hauptstadtbüro von Contec in Berlin, ja, okay. Damals, sehr schön, 2001, lang ist her, 2001. Dieses Büro war aber nur sehr kurz, weil die Caritas Altenhilfe seinerzeit die Regionalleitung Brandenburg ausschrieb und ich habe mich da beworben und rückwirkend kann man sich fragen, warum, aber ich bin genommen worden und hatte plötzlich von mehr oder weniger heute auf morgen mit 0 Tagen Führungserfahrung und 0 Tagen operativer Erfahrung die volle Verantwortung für 3 große Seniorenzentren. Von daher weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man mit Mitte 30 ja diese Verantwortung zu tragen hat und das steuern muss. Und das war so ein bisschen, die persönliche Geschichte zur Akademie. Und das Zweite ist einfach, ich meine, wenn man in die Zukunft gucken will, also die Branche sind ja sehr bekannt, sage ich mal, in der Branche und sehr langjährig. Ich meine, hier sitzen sich ja auch 2 Menschen gegenüber, die sich seit, keine Ahnung, 20 Jahren kennen. Ja. Dein Partner Fiete kenne ich, glaube ich, seit 30 Jahren. Wir sind nicht die Zukunft. Sorry, aber wir sind's nicht. Also wir brauchen die jungen Leute. Und für uns war immer klar, wenn man eine Stiftung Zukunft macht, dann muss man die fördern, die jetzt kommen, nicht die, die jetzt gehen. Und das ist die Idee der Akademie. Wir planen auch noch, das ist noch im Ideenstatus, was für Azubis, die in der Pflege sind und dann in die Langzeitpflege da studieren. Das ist ein Projekt, sozusagen ein Zukunftsprojekt. Die Akademie ist jetzt erstmal ein ganz klares Ding für diejenigen, die jetzt gerade in Verantwortung gekommen sind oder kurz davor stehen, in Verantwortung zu kommen.
Vielleicht liegt die größte Gefahr unserer Zeit nicht darin, dass KI zu mächtig wird, sondern dass Menschen sich selbst für zu klein erklären. Wer das verhindern möchte, der sollte dieses Buch lesen. Relevanz im KI-Zeitalter, der Zukunftskompass für Menschen, Organisationen und Gesellschaft. Wann erscheint es, Thomas?
Es erscheint am 28. Juli. Vorbestellungen ab jetzt möglich.
Ja, nochmal vielen Dank auch für den autobiografischen Kurs, hätte ich jetzt fast gesagt. Wenn du das mal so betrachtest auf Basis deiner Erfahrung und auf Basis deiner Beschäftigung auch mit zukünftigen Strukturen und Notwendigkeiten, wie wird sich denn das Thema Leadership für die Zukunft verändern? Was brauchst du dafür für Fähigkeiten? Was heißt Leadership in der Zukunft?
Also für uns, und das wird auch ein Fokus der Akademie sein, ist Umgang mit Unsicherheit. Also ich finde es völlig unabsehbar. Ich nehme ein Beispiel, was KI in 10 Jahren tun wird. Oder Robotik, um das große Feld zu nehmen.
Ja.
Hätte ich irgendjemand vor 7 Jahren erzählt, pass mal auf, da gibt's eine Maschine, die liest 5000 Seiten in 3 Minuten und macht dir daraus eine Zusammenfassung innerhalb von Sekunden. Das hätten wir für absurd gehalten, den Gedanken. Und das ist ja noch 10-mal schneller als die Entwicklung von Mobiltelefonen und Smartphones und diesen ganzen Geschichten. Wenn wir sehen, es gibt tanzende Roboter, die können inzwischen, also wir alle kennen diese chinesischen Filmchen von den Unitree-Robotern, kann der in 5 Jahren Inkontinenzmaterial wechseln? Ich bin nicht bei der ethischen Diskussion, soll er, sondern nur kann er? Oder braucht das noch 20 Jahre? Ne? Das ist völlig unabsehbar. Und ich finde es völlig vermessen, wenn Leute sagen, das wird so sein. Also müssen Leute, die jetzt in Führung kommen, damit klar werden, dass sie vielleicht in 5 Jahren in völlig anderen Bedingungen arbeiten, als sie jetzt arbeiten. Dann müssen sie sich darauf einrichten, dass es definitiv nicht einfacher wird. Also ich meine, wir können es ohne dystopische Demografiezahlen rausmachen zu lassen. Wir werden mit weniger Ressourcen mehr tun müssen. Wie geht das? Das weiß heute keiner. Wir werden internationaler werden. Mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und auch das ist ja jetzt schon ein Thema in allen Einrichtungen. Aber es wird ja nicht weniger, das wird ja mehr werden. Aber zum Beispiel nochmal KI zu nehmen. In 6 Jahren spricht jeder seine Sprache und jeder hat einen Knopf am Ohr und das wird simultan übersetzt. Ich weiß nicht, hast du schon mal gemacht? Diese Simultanübersetzung? Ja. Wollen wir unserem Bewohner aber sowas ans Ohr hängen, wenn wir mit ihm pflegen, wenn wir in die Pflegesituation kommen? Klatschen wir, wer ist ein Heurer? Es weiß keiner, ne? Voice sagt, wir wollen auf Deutsch arbeiten, die anderen sagen, wir wollen ihn übersetzen. Wo geht die Reise hin?
Ich glaube, dass es eher nochmal darum geht, Vitalfunktionen auch zu überwachen, was du mittlerweile ja auch durch Kopfhörer machen kannst. Sogar, ja, da gibt es doch, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, eine Firma auch seit Jahren, die bei FDA zugelassen ist für Blutdruckmessungen und Vitalwerte und so weiter über den Kopf im Ohr. Also ich glaube, da wird schon ziemlich viel passieren.
Aber gerade im Organisatorischen, glaube ich, ne? Also in der Verantwortung, also einfach, dass man überhaupt nicht absehen kann. Und ich denke, das muss Leadership heute können. Es muss resilient sein, es muss reagieren können. Es wird eben schneller. Die Entwicklungen werden schneller, also man wird sie auch schneller adaptieren müssen. Also bis ein Curriculum einer Schule oder einer Ausbildung hinterher ist, ist das Thema schon, ist das Thema drei Stufen weiter. Von daher wird man eher, das, also das wäre für uns ein Hauptding, wie man das macht.
Also ich finde das hochspannend, vor allem weil, also ich habe mich sehr damit beschäftigt, was macht eigentlich KI und Leadership, und eins der Themen ist ja zu sagen, das ist eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass im Leadership quasi man keine Menschen mehr ausschließlich führt, sondern letztlich auch hybride Teams aus Mensch, aus KI und Robotik und dergleichen. Was ist denn da so deine These? Was braucht es da neben dieser Ambiguitätstoleranz? Was vermittelt ihr jungen Menschen im Leadership, um mit dieser Fragestellung gut umzugehen?
Wir vermitteln ihnen eigentlich wenig, oder wir wollen ihnen gar nicht was vermitteln. Wir wollen ihnen, sie stärken, sich selber damit zu beschäftigen und Netzwerke schaffen, in denen sie sich diese Fragen gegenseitig stellen können, weil die Fragen, die dann beantworten müssen, die kennen wir doch heute nicht. Also kann ich ihnen auch nichts vermitteln. Ich kann ihnen mitteln, also ich hoffe, dass wir es vermitteln können, wie man sich solchen Themen stellt und die Sicherheit geben. Da gibt's auch andere. Das ist ja, also das ist, glaube ich, auch was so eine Akademie hoffentlich schafft, dass man Netzwerke aufbaut. Also ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit dieser Verantwortung, sondern es gibt Menschen, die haben ähnliche Fragestellungen in einem anderen Kontext, bei einem anderen Träger und so, dass man die zusammenbringt. Also das beschäftigt mich mehr als die konkrete Frage, was wird passieren, weil die halte ich am Ende für zu unabsehbar, was die Frage sein wird.
Ja, nachvollziehbar. Ich glaube, da wird wirklich noch einiges kommen, und es geht wirklich, glaube ich, um diese General Leadership Kompetenz, so will ich es mal sagen, also dieser Umgang mit Spannungen, auch in Teams, in Organisationen, Umgang mit Ambiguitäten und dergleichen, die, glaube ich, mehr denn je notwendig sind. Die waren gefühlt schon immer notwendig, nur jetzt haben wir eine andere Qualität und eine andere Schnelligkeit, mit der die Dinge auch kommen. Du beschäftigst dich ja sehr mit dem Thema Zukunft der Altenpflege. Kannst du uns mal teilhaben lassen an einem Bild der Zukunft, wo du sagen würdest, das wäre doch erstrebenswert, der Altenpflege?
Ich drücke mich gerne um so eine Antwort, auch wiederum. Also, machen wir es mal andersrum. Ich habe die KI mal gefragt, wie sieht die Dystopie der Altenpflege auf? Das ist hochinteressant, und da wurde selbst mir, und ich bin wer mich kennt, weiß, dass ich Sarkasmus durchaus mag, da ist selbst mir Angst und Bange geworden, was da rausgekommen ist. Und noch eine Initialzündung für die Stiftung. Ich hatte das Vergnügen, vor einiger Zeit einem Zukunftsforscher zuzuhören. Da ist mir ein Satz hängen geblieben. Und der hat die Stiftungsgründung irgendwie auch begleitet. Es braucht positive Bilder. Wenn wir alle von einer Dystopie reden, kriegen wir eine Dystopie. Also wir brauchen positive Bilder. Und da gibt es nicht ein positives Bild. Es gibt verschiedene. Wir haben mal verschiedene Leute gefragt, das ist dein Bild. Das steht uns auf der Homepage. Was ist deine Perspektive für die Pflege? Also mich hat schon immer... Ich darf mir wieder aussuchen, also dieses, ich war immer ein großer Freund, auch als Gedankenspiel früher für Seminare, des persönlichen Budgets. Also keine Versäumung, sondern ein Markt, in dem ich mir aussuchen, ein kontrollierter Markt von den Anbieterseite, aber wo ich frei als Konsument aussuchen darf. Das könnte ich mir als eine Geschichte, die ich mir vorstellen kann. Ich finde, je mehr man sich mit KI beschäftigt, das ist jetzt, gebe ich eine negative Antwort, was überhaupt eigentlich nicht mein Ding ist. Aber je mehr man sich mit KI beschäftigt, je mehr, glaube ich, wo man die Bremsen reinziehen muss, was sie nicht übernehmen darf. Denn die Vitalwerte automatisch machen, nur was heißt das dann in Folge? Also es geht, wenn man diese Dystopien durchspielt, dann es braucht es nämlich keine Menschen mehr bei der ganzen Geschichte. Und dass wir da nicht hinkommen. Also es braucht diesen Spirit. Wir haben das jetzt irgendwie, wir erfahren das gerade, wir reden ja durch dieses Leadership mit ganz vielen Leuten, und die sagen, hey, die Altenpflege scheint ein Labor zu sein, wo gesellschaftliche Entwicklungen vorweggenommen werden.
Wer sagt das?
Zukunftsforscher und Leute, mit denen wir über Leadership reden, die fanden das total spannend, die sich außerhalb der Branche, also Leute, die hauptsächlich in der freien Wirtschaft arbeiten, und die sagen, ey, wir dachten, das ist so ein komischer Bereich, in dem ihr da unterwegs seid, aber ihr habt ja Themen, die wir woanders total noch sehen, die habt ihr schon. Also ihr Umgang mit Internationalität, also Umgang mit Schwierigkeiten, Umgang in hochkontrollierten Systemen, in teilweise absurd kontrollierten bürokratischen Strukturen. Und trotzdem habt ihr Lust, das zu machen. Spannend immer bei dieser, also Neudeutsch Purpose, der ist ja hier, ne? Wir brauchen uns ja nicht damit beschäftigen, wo Purpose ist. Also, und die fanden das, dass das eben Leute anzieht, die Lust auf Komplexität haben, die Lust haben, sich diesen Themen zu stellen. Und das ist was die Branche, glaube ich, total ausmacht. Dass es eine Branche ist, wo Leute zusammenkommen, die eben nicht uniform denken, die sehr unterschiedlich sind, die zusammenkommen und eigentlich, und alle sehen, hey, wir müssen das hier gemeinsam lösen. Das ist so ein positiver, und das ist was branchenmäßig auch gerade, das ist ein positiver Spirit. Also wir hatten das vorhin schon mal im Vorgespräch, vor 4, 5 Jahren, alle klagten, alle, es wird immer schlimmer und das ist weg. Wenn man jetzt auf Kongresse geht, wenn man durch die Startup-Szenen geht, wenn man in Veranstaltungen geht, es ist so ein Spirit, ja, wir müssen das lösen und es gibt Lösungen. Es gibt, und das ist, glaube ich, was Gutes ist, dass ganz viele Leute gerade von außen reinkommen, auch in die Branche. Das ist die Startup-Welt zum Beispiel ganz spannend. Ja. Das sind jede Menge Leute, junge Menschen, die sehen den Irrsinn der Pflege an manchen Stellen, den sie oft selber erlebt haben und sagen, das kann nicht sein. Und fangen an, Lösungen zu entwickeln. Die sind jetzt nicht alle ausgereift, die sind nicht alle perfekt, es sind viel Insellösungen und. Aber da ist so ein Spirit, kommt dadurch rein, der einem optimistisch macht und wo man merkt, ja, das zieht Leute an, die Lust haben, komplexe Probleme zu lösen und die Lust haben, sinnhaft zu arbeiten. Und das macht mich sehr hoffnungsvoll. Und dadurch glaube ich auch, also möchte ja Rheinländer bleiben. Es hilft nichts, wir müssen das lösen. Also das hat überhaupt keinen Sinn, da zu lamentieren, wie wir es machen. Wir müssen das tun und es geht weiter. Das ist unstreitig. Also das zeigt auch die Geschichte. Es ist,
ja. Jetzt frage ich mal den Mann aus Kreuzberg, der ursprünglich aus dem Rheinland kommt. Nehmen wir mal an, es würde eine gute Fee hier rein spazieren in unser Podcast-Studio und würde sagen, Olaf, du hast einen Wunsch frei, was sich verändern könnte und sollte, um die Zukunft der Altenpflege gut oder besser oder nach deinem Gusto jedenfalls zu machen. Was soll denn diese Fee tun?
Die soll dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen und nicht jeder seine Partikularinteressen nach vorne bringt. Wir haben alle das gleiche Problem und wir wollen alle das Gleiche. Aber im Moment haben wir in der Pflege eine solche Vielschichtigkeit von Forderungen und meistens wird da nur über Geld geredet. Niemand redet über Struktur, alle reden über Geld. Ich würde mir wünschen, dass es ein Miteinander, ein größeres Miteinander gibt an dieser Stelle und dafür sorgt, wo immer es irgendwie möglich ist, persönliche, verbandliche, unternehmerische Befindlichkeiten etwas zurückzunehmen, sondern gemeinsam dafür zu sorgen. Denn das ist, wenn eins sicher ist, dass die Komplexität der Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, deshalb werde ich auch nicht, dass den einen Punkt, es gibt nicht den einen Punkt, der es lösen wird. Also es wird nicht Manna vom Himmel fallen, das ist relativ sicher. Dementsprechend wird es auch nicht den einen Punkt geben, den es löst. Aber es sind viele menschgemachte Probleme, die Menschen lösen können. Also von daher, aber sie müssen es zusammentun und sie müssen es lokal tun und sie müssen es flexibler tun, als es vielleicht heute an vielen Stellen möglich ist. Und das würde ich der Fee wünschen, dass sie das irgendwie befeuert, beflügelt oder wie auch immer.
Naja, aber ich meine, das ist ja letztlich auch Kern vom Leadership, ja, zu sagen, es gibt eine gemeinsame Vision, ja, und dann muss man auch mal eigene Interessen sozusagen vielleicht ein bisschen zurückstellen im Sinne des Großen und Ganzen, wohin die Reise auch geht. Als Gesamtbranche. Jetzt hast du ja selber vorhin ausgeführt, es ist eine Verbrauchsstiftung, die du gegründet hast, bis zum Jahr 2040. Wenn wir uns im Jahr 2040 wieder hier im Podcast-Studio treffen, woran würdest du denn erkennen im Jahr 2040, dass sich die Stiftungsarbeit gelohnt hat?
Dass es weiterhin eine würdevolle Pflege gibt für die, die sie brauchen. Das ist durchaus Ziel genug, wenn man sieht, wie Ressourcen aufgestellt sind. Also wenn wir das halten, dass es eine würdige Pflege gibt für die, die es brauchen, die tatsächlich noch von Menschen ausgeführt wird, mit dem, was notwendig ist, dann wäre das schon ein großes Ziel.
Danach kann nichts mehr kommen.
Eine Einladung.
Eine Einladung? Oh, jetzt bin ich gespannt.
Eine Einladung könnte kommen oder wird kommen. Ich verstehe mich als Initiator, oder Sarina und ich verstehen uns, also meine Frau ist auch noch mit dabei, also wir und der Stiftungsrat, der auch ganz prominent, wenn ich das ohne ein bisschen Eigenlob machen darf, besetzt ist. Wir verstehen uns als Initiatoren einer Idee. Wir verstehen uns nicht als diejenigen, die das jetzt alleine machen. Also ich würde gerne eine Einladung zum Mitwirken aussprechen an verschiedensten Stellen. Wir sind neugierig auf neue Programme, wir sind in der Lage, Neues zu machen. Wir brauchen Unterstützung auf verschiedensten Arten. Auch finanziell, wenn ich das sagen darf. Also bis 2040 brauchen wir auch die. Und eine Einladung würde ich gerne aussprechen zum Mitgestalten.
Sehr gerne, es ist angekommen. Das führt mich allerdings zu einer weiteren Frage. Wie nimmst du das denn wahr? Also in unserer Branche ist ja das eine, aber die andere Frage ist ja auch Stichwort Initiativen, Gedankengeber, Geldgeber, die ja offensichtlich auch zielführend wären für die Stiftung, zu finden außerhalb der Branche. Ist da eine Offenheit da? Weil eigentlich geht ja Pflege jede und jeden an. Das müssten ja eigentlich auch andere Menschen außerhalb der Branche sozusagen im eigenen Interesse sehen. Hast du da Erfahrung? Ist das einfacher oder einfach, die Menschen außerhalb der Branche auch für so eine Idee zu begeistern? Oder ist das eher schwierig? Wie ist da so deine Einschätzung?
Also ich kann es noch nicht wirklich beurteilen. Es ist eine Grundidee und dann noch eine, wie es beurteilen würde. Also die Grundidee ist, wir sind jetzt erstmal, also 30 Jahre Langzeitpflege heißt, da sind sehr, sehr viele Menschen. Wir kennen eine ganze Menge und wir wollen noch viele kennenlernen. Ich glaube, das hat schon ein Riesenpotenzial aus dieser Grundgesamtheit an sich. Nichtsdestotrotz, die adressieren wir im Moment auch in erster Linie. Also das ist auch, da ist auch ein Fokus. Also wir richten uns ja bewusst auch in unseren Förderprogrammen entschieden immer an die Profis. Wir richten uns ja nicht an pflegende Angehörige, sind eine wahnsinnig wichtige Gruppe gesellschaftlich. Die sollen überhaupt nicht, aber der Fokus unserer Stiftung ist eben, wir sind Profis, wir kommen aus dem Profitum und unsere Ideen richten sich an Profis und von daher richten sich auch bisher die Anfragen der Mitwirkenden eher an Profis. Das liegt auch daran, wen kennt man. Ja. Ich hatte letztens das große Vergnügen, in Berlin gab es einen Neustifterempfang im Roten Rathaus und ein Publikum, man kann sich vorstellen, wenn man ein Publikum von Stiftern vor sich hat, sah man relativ viel graue Haare, die ich ja nun auch habe. Und ich erlaube mir, deshalb habe ich dich ja so vorhin gefragt, wir spielen immer etwas damit, wie alt sind Sie denn in 2040? Und das habe ich mir auch erlaubt, dort zu machen. Und man merkt schon, und dann hat man dieses Typische zwischen Schmunzeln und es bleibt einem im Hals stecken. Und ich glaube, das wird es brauchen. Es wird brauchen, aber es braucht eben auch, und das ist, glaube ich, was Wichtiges, wenn man es in die außerhalb der Branche kriegen will, dann wird es nicht nützen, dass die Branche ständig rumschreit, wie schrecklich es hier ist. Also wir müssen diese positiven Bilder, die wir in der Branche selber brauchen, auch nach außen tragen. Das heißt nicht, wir müssen es nicht schönreden, das ist sicherlich der größte Quatsch, aber wir müssen akzeptieren, dass viele Menschen sich nicht für Pflege interessieren. Niemand möchte pflegebedürftig werden. Es ist kein Thema, mit dem man sich freiwillig beschäftigt, weil man das tun. Wir als Profis, wir vergessen gerne, dass da 70%, 80% der Bevölkerung sind, die nichts mit Pflege zu tun haben. Und fragen Sie doch mal in Ihrem Bekanntenkreis rum, was wisst ihr von Pflege? Also das raustragen, aber ich glaube, das ist ein langer Prozess. Aber das wäre vielleicht schön, wenn man die Sachen, ich sag mal jetzt nur aus der Stiftungssicht, aber das gilt jetzt für jeden in der Branche, da wo es gut läuft, da wo wir die Förderprojekte haben, da wo wir die tollen Leute haben, wenn die etwas lauter werden nach außen, kann das der Sache sicherlich nicht schaden. Und wenn wir als Stiftung da einen kleinen Beitrag leisten können, wird das hoffentlich auch nicht schaden.
Sehr gut. Olaf, ich muss wirklich sagen, du bist der Mann für die Schlussworte hier im Podcast. Ganz herzlichen Dank für den inspirierenden Austausch mit dir. Mir hat es sehr viel Freude gemacht. Mir hat es vor allem Freude gemacht, noch mal etwas konkreter zu werden und auch auf die Zukunft, auf eine Branche zu blicken, die uns alle ja angeht. Ja, und das in ganz unterschiedlichen Rollen. Und auch dich zu erleben, ja, wie du wirklich mit Leidenschaft und Esprit und eben Leadership nicht nur darüber gesprochen hast, ja, was ja auch wichtig ist, sondern konkret auch was unternommen hast. Ja. War das denn auch so ein, jetzt habe ich doch noch eine Frage, ja. War das so ein Feedback, was du bekommen hast? Also hast du da eher Rückenwind bekommen oder eher so Stirnrunzeln nach dem Motto, was macht der denn jetzt? Warum gründet der da auch eine Stiftung und dann auch noch eine Verbrauchsstiftung? Also warum überlässt er das nicht anderen? Also wie war da so das Feedback?
Also das Feedback, was man selber mitkriegt, ist äußerst positiv. Ich meine, man kriegt das Negative ja nicht mit. Aber ich glaube, es macht den Eindruck, als wenn wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und das macht sehr viel Freude.
Sehr gut. So, jetzt Versuch Nummer 3 eines Schlussworts. Vielen Dank, lieber Olaf. Hat es dir auch Spaß gemacht?
Durchaus. Mal gucken, ob du noch eine Frage hast. Ich glaube, das reicht. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gut. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie es bis hierhin geschafft haben, uns gut zuzuhören. Danke für Ihr Interesse an Contorp, Menschen, die Zukunft gestalten in Leadership. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal zum Podcast Contorp Agile. Contorp.